NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen. Um den Unkrautvernichter Glyphosat geht es heute in der Redezeit. Segen oder Fluch, fragen wir Sie und unsere Experten. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Über mögliche Gefahren, die vom Herbizidwirkstoff Glyphosat ausgehen, wird schon lange diskutiert. Im vergangenen Jahr schien der Streit dann endlich geklärt. Eine Studie im Auftrag der UN-Gesundheitsorganisation WHO stellte fest, Glyphosat ist auch für Menschen sehr wahrscheinlich krebserregend. Vor wenigen Wochen war die Konfusion dann aber wieder komplett. Eine weitere Studie, an der auch wieder die WHO beteiligt war, kam zu dem gegenteiligen Schluss. Die Mengen, die wir über Umwelt und Lebensmittel in uns aufnehmen, stellen kein besonderes Risiko dar, so das Ergebnis der zweiten Studie. Ein Expertenstreit, der ausgerechnet jetzt seinem Höhepunkt zustrebt, da die EU-Institutionen darüber entscheiden sollen, ob die Verwendung von Glyphosat weiter erlaubt sein soll oder nicht. Wie gefährlich ist Glyphosat für unsere Gesundheit wirklich? Und welche Folgen hat der Einsatz für die Tier- und Pflanzenwelt? Gibt es gute Gründe, warum die Landwirtschaft trotzdem nicht auf den Einsatz von Glyphosat verzichten will? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend in der Redezeit diskutieren. Mit Ihnen und mit den Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Sie können uns wie immer anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08, dreimal die 0, 441777. Oder Sie machen im Internet mit. Sie finden uns unter ndr.de/redezeit. Wenn Sie dort das Thema der heutigen Sendung anklicken, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zerstört Glyphosat unsere natürlichen Ökosysteme? Oder fürchten wir uns zu Unrecht vor einer Pflanzenchemie, die den Bauern eine konkurrenzfähige Landwirtschaft überhaupt erst ermöglicht? Und dass immer noch nicht geklärt ist, ob Glyphosat gefährlich oder harmlos ist, ist das nicht Grund genug, den Wirkstoff zu verbieten? Oder wäre gerade das eine übertriebene Reaktion? Was meinen Sie? Machen Sie mit bei der NDR Info Redezeit. Hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Unheimlich oder unschädlich? Silvia Buckel hat Passanten auf der Straße gefragt, haben Sie Angst vor möglichen Risiken durch Glyphosat?
Also ich habe zu Hause 2 kleine Kinder und bin jetzt auch schon wieder schwanger. Also das ist natürlich schon ein Thema Ernährung bei uns zu Hause, mehr als vorher, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch kein Öko-Freak, aber es ist natürlich schon irgendwie erschreckend, was da benutzt wird und was man vielleicht auch alles gar nicht weiß.
Wenn Unsicherheiten bestehen, sollte man abwarten, bis es eindeutige Ergebnisse gibt. Heute ist es ja nur gerade wieder gekommen, dieses Gutachten, dass es nicht krebserregend sein soll in gewissen Dosierungen. Aber man bleibt misstrauisch. Ist das gekauft, ist es nicht gekauft?
Glyphosat ist ja der Wirkstoff und es ist zum Beispiel auch enthalten in dem Herbizid Roundup. Das kann jeder Hans und Franz kaufen. Und wenn da jeder in seinem Schrebergarten oder sonst wo mit rumsprüht, dann bin ich bei der etwas ungeklärten Lage absolut dagegen, dass das erlaubt wird. Also es muss weg, weg vom Markt damit, solange es nicht absolut 100% sicher ist.
Ich glaube, das ist krebserregend. Da müssen mehr Kontrollen stattfinden. Die Erde, die Produkte, alles muss kontrolliert werden. Dafür gibt es ja Forschungslabore. Und das muss natürlich konsequent immer gemacht werden.
Also für mich kommt eigentlich immer nur Bio in Frage. Und dann vertraue ich da auch drauf, dass das okay ist.
Ich denke, es geht generell um eine Umstellung der Landwirtschaft in unserem Lande, dass wir mehr hinkommen wieder zu natürlichen Produkten und einer ökologisch orientierten Landwirtschaft. Dann haben wir das Problem gar nicht. Und ich denke schon, dass es möglich ist, Gemüse und Obst anzubauen, ohne dass so viele Unkrautvernichter nötig sind.
Geht Landwirtschaft nicht auch ohne Herbizide und Pestizide? Oder ist Anbau ohne Agrarchemie eine naive Vorstellung, ein romantisierendes Almöhi-Ideal, wie Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sagt? Was meinen Sie? Hier noch einmal die Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. Bei mir im Studio von NDR Info begrüße ich meine Kollegin Claudia Plass.
Ja, unsere, schönen guten Abend.
Guten Abend, unsere NDR Info-Expertin für landwirtschafts- und agrarpolitische Themen. Frau Plass, es ist ein ständiger Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel, das so lang, das muss man wirklich nachlesen, der Europäischen Union, der seit heute darüber berät, ob Glyphosat in Europa auch künftig ausgebracht werden darf. Wer sitzt da eigentlich in diesem Ausschuss und wie kommt seine Entscheidung zustande?
Ja, in diesem Ausschuss, ich wiederhole nochmal diesen langen Namen, Ständiger Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel. Da sitzen Vertreter der zuständigen Ministerien der EU-Mitgliedstaaten. Und die sollen jetzt also über den Beschluss der EU-Kommission entscheiden zum Thema Glyphosat. Die Kommission selbst hat laut Beschlussvorlage, die mehreren Medien, die auch NDR Info vorliegt, schon einen Vorschlag gemacht, eine Vorlage vorbereitet. Und da steht drin, die EU-Kommission will Glyphosat für weitere 9 Jahre zulassen, und zwar ohne Einschränkungen. Das ist ganz wichtig, weil vorher das EU-Parlament schon mal von Einschränkungen gesprochen hat. Die EU-Kommission muss sich nun den Vorschlag der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit genau anschauen. Also da fußt sozusagen dann die Entscheidung der EU-Kommission drauf. So, und jetzt kommt es darauf an, gibt es dafür eine Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission. 9 Jahre zulassen, ohne Einschränkungen. Und da kommt dieser Ausschuss jetzt ins Spiel. Dort sitzen, wie gesagt, die Vertreter der zuständigen Ministerien. Jetzt wird es interessant. Es zeichnet sich ab, dass Deutschland sich da möglicherweise enthält. Auf die deutsche Rolle, was hier passiert in der Bundesregierung, kommen wir vielleicht später noch genau zu sprechen. Schweden ist ein Wackelkandidat, Italien ist ein Wackelkandidat, die Niederlande sind auch ein Wackelkandidat. Frankreich hat gesagt nein, wir sagen nein zur weiteren Zulassung. So, und wenn es jetzt einen Patt gibt in diesem Ausschuss beziehungsweise in dieser Abstimmung, dann kann tatsächlich die EU-Kommission ganz allein entscheiden. Die Frage ist, macht sie das und zieht sie sich dadurch natürlich auch die gesamte Kritik an? Oder wird vielleicht eine Entscheidung über eine Neuzulassung, eine Wiederzulassung noch einmal vertagt? Ganz interessant ist, die Entscheidung in diesem besagten Ausschuss, die wurde schon einmal vertagt, weil es eben keine Mehrheit gab. Und dann hat wiederum das EU-Parlament gesagt, okay, wir geben unsere Zustimmung, aber mit Einschränkungen. Das war jetzt im April der Fall. Und das EU-Parlament hat gesagt, mehr als 7 Jahre gibt es nicht, wollen wir nicht. Glyphosat darf nur dann angewendet werden, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Unkrautbekämpfung da sind. Da kommen wir sicherlich auch noch mal drauf. Und der Einsatz von Glyphosat im privaten und kommunalen Bereich, der soll verboten werden. Also schon eine relativ weitreichende Meinung, die da vertreten wurde. So, und eigentlich sollte ja Ende vergangenen Jahres schon eine Entscheidung getroffen werden auf EU-Ebene. Weil das aber alles nicht zustande kam und weil es diese Verzögerungen gab, nun hat man gesagt, okay, die jetzige Zulassung, die ja noch besteht, die verlängern wir um ein halbes Jahr und die läuft jetzt Ende Juni aus und dann muss es eigentlich eine Entscheidung geben.
Also wir halten fest, es ist einmal sozusagen ein Rennen gegen die Zeit und die Entscheidung ist offen, also weil es doch sehr unterschiedliche Parteien gibt innerhalb Europas, unterschiedliche nationale Auffassungen, die zum Teil fast zur Hälfte dafür und zur Hälfte dagegen sind.
Genau, und es gibt komplizierte Mehrheiten, da muss man halt auch nochmal genau drauf schauen.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir heute Abend nochmal so intensiv über das Thema diskutieren. Eine andere ist die Frage, wie gefährlich ist denn nun Glyphosat wirklich oder ist es eigentlich ungefährlich? Dazu haben wir eine weitere Expertin eingeladen, Gesine Schütte. Sie ist Agrarbiologin und Politologin und im Vorstand des Pestizidaktionsnetzwerks Pan-Germany, das eigentlich ein Anti-Pestizid-Netzwerk ist. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schütte, die Glyphosat-Diskussion in diesen Tagen dreht sich in erster Linie um diese Frage der Krebsgefährdung. Das haben wir ja in den Medien gehört. Glyphosat greift ja aber auch massiv in das Ökosystem ein. Was würden Sie denn nun sagen, was ist eigentlich das größere Problem, das Gesundheitsrisiko oder Artenverlust in der Natur?
Das ist so eine Frage, die könnte auch Alfons stellen. Was ist gefährlicher, Krebs oder Tumor? Nein, es ist so, dass man bei der medizinischen Wirkung von Glyphosat davon ausgehen muss, dass es wahrscheinlich krebserregend ist. Und bei der Wirkung auf die Natur kann man offensichtlich von ganz klaren Schäden reden. Das ist einmal schon mal ein Unterschied. Nun ist es so, dass die medizinischen Wirkungen in der Regel die meisten Menschen mehr betreffen, einfach auch mehr mobilisieren. Aber was in der Natur sich abspielt, und darauf komme ich vielleicht erstmal zu sprechen, ist eben ein bisher noch nicht dagewesener Schwund an Arten. Also wir haben in Europa den Artenverlust nicht gestoppt, sondern beschleunigt in den letzten 15 Jahren. Und Glyphosat ist neben anderen Insektiziden zum Beispiel eine Hauptursache, weil es eben ein Mittel ist, das alle Wildpflanzen abtötet, wenn es eingesetzt wird. Und das eben auch gerne gegen Randstreifen oder Grünstreifen, wo man befürchtet, dass Blattläuse sich niederlassen, eingesetzt wird, sodass sozusagen sowohl im Feld als auch an den Rändern. Und also ich habe zum Beispiel einen Pflanzenschutzberater aus dem Weinbau, der sagt, es ist alles totgespritzt zwischen den Feldern. Da wird es eingesetzt und da macht es die Grundlage für alle anderen Tiere kaputt. In einem Ausmaß, der eben bisher noch nie da war, weil die meisten Herbizide sind selektiv, wirken nicht gegen alle Pflanzen. Das andere große, Problemzusammenhang beim Glyphosat ist, dass es eben extrem günstig ist und man eben, wenn man denkt, naja, den Grünstreifen, wer weiß, irgendwie will ich das gar nicht haben hier, dann kann man es einsetzen. Es kostet im großen 200-Liter-Tank etwa 2 Euro pro Liter. Und früher waren das mal 50 bis 150 D-Mark, die man mal für so eine Herbizidbehandlung pro Hektar ausgegeben hat. Das ist heute ein Fünfer. Und da ist natürlich sozusagen die Abwägung gar nicht mehr so vorrangig gegeben. Und das bewirkt diese massige Auswirkung.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wird diese Frage des Artenverlustes eher unterschätzt. Bei der Krebsgefährdung haben wir die Aufmerksamkeit für dieses Thema, was es aus Ihrer Sicht auch verdient, oder?
Also der Artenverlust wird auf jeden Fall aus meiner Perspektive in den Medien weniger angesprochen, als er es verdient hätte. Ich will das mal einmal kurz belegen. Es gibt Studien, die kommen jetzt dieses Jahr raus. Die erste ist raus. In ganz verschiedenen Agrarräumen Deutschlands hat man die Anzahl der Insekten bzw. die Biomasse der Insekten, die noch da ist, gemessen. Vor 15 Jahren und vor einem Jahr. Und selbst in einem Naturschutzgebiet, was im Agrarraum liegt, hat 400 Meter breit, 2,5 Kilometer lang, 100 Hektar. Selbst da hat sich die Insektenbiomasse auf 20% reduziert. Und zwar innerhalb von 15 Jahren. Nun ist es so, vor etwa 10 Jahren hat es einen ganz starken Anstieg des Glyphosat-Einsatzes gegeben, steigend, um das Fünffache insgesamt, glaube ich. Und vor 15 Jahren hat man angefangen, ein bestimmtes Insektizid einzusetzen. Also Neonicotinoide, gibt es verschiedene Sorten. Das ist nur der Grundstoff. Und beides zusammen, muss man annehmen, hat großen Anteil an diesen Effekten. Das heißt, der konventionelle Landbau mit seinen Pestiziden wirkt in Naturschutzgebiete hinein, auch in relativ große. Das ist kein kleines. Und weder die Naturschutzgebietsfläche noch die Ökolandbaufläche ist groß genug, um das überhaupt abzupuffern.
Da werden wir sicher im Laufe der Sendung auch noch mal drauf kommen. Wir haben noch einen dritten Gast. Der ist zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio der ARD in Berlin. Es ist der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Weidebach.
Herr Krüsken, Ihre Organisation verteidigt den Einsatz von Glyphosat, das wissen wir und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Mit dieser neuen Studie zur Krebsgefährdung oder eben Nicht-Krebsgefährdung haben Sie ja Rückenwind auch für Ihre Position bekommen. Aber es geht bei Ihnen oder in Ihren Diskussionen ja nicht nur um die Kritik am Einsatz von Glyphosat, sondern da wird generell der Einsatz von Pestiziden diskutiert. Einen Ansatz davon haben wir jetzt eben auch schon mitbekommen. Man hat manchmal das Gefühl, dass die gesamte konventionelle Landwirtschaft da getroffen wird. Ist dieser Glyphosat-Streit eigentlich nur eine Stellvertreterdebatte?
Absolut. Also dieser Einschätzung können wir ohne Einschränkung zustimmen. Und gerade nach den Diskussionen und Ereignissen der zurückliegenden Wochen und der heute wieder neuerlich erfolgten Verschiebung der Abstimmung im Ständigen Ausschuss kann man wirklich zu keinem anderen Schluss kommen, dass wir hier nicht über Risiken für Menschen, für Tiere, für Umwelt reden, sondern dass wir hier tatsächlich eine politische Debatte haben, bei der es, und eine der Verbraucherinnen, die Sie gerade in der Befragung hatten, hatten es auch gesagt, es geht eben um die Systemfrage, um die generelle Umstellung der Landwirtschaft. Und da sagen wir natürlich an diesem Punkt, Wir haben klare Regeln für die Zulassung von solchen Wirkstoffen, ob es jetzt Glyphosat ist oder ein anderer Wirkstoff. Und das entscheidende Kriterium muss eine gesundheitliche an Umwelteffekten orientierte Risikobewertung bleiben. Und die muss nicht politisch erfolgen, sondern sie muss wissenschaftlich erfolgen. Und da sind wir als Nicht-Toxikologen und auch als Nicht-Ökotoxikologen darauf angewiesen, dass wir den unabhängigen Zulassungsbehörden, die mit dem Thema beauftragt sind, seit dem Jahr 2000, das BfR als unabhängige Behörde.
Also die Bundesanstalt für Risikobewertung.
Genau, richtig, Entschuldigung, das soll ich dazu sagen. Und dann auf europäischer Ebene die EFSA und natürlich auch dann eine WHO. Wenn die durch die Bank sagen, es gibt hier kein Risiko und auch die im letzten Jahr, hochgezogene Debatte um die Krebsgefährdung, ist auch überschätzt worden, dann muss man im Grunde sagen, wenn wir diese Spielregel anwenden, der Risikoorientierung und der Gefahrenbewertung, dann muss man einer Zulassung zustimmen. Und ich will noch einen Punkt sagen, der die Veröffentlichung der WHO am Wochenende betrifft. Das ist nicht nur eine weitere Meinung, die jetzt in der breiten Palette dazukommt, sondern das ist, so haben wir das verstanden und so hat es die WHO auch veröffentlicht, das Ergebnis eines Konsultationsverfahrens. Sie wissen, dass eine Organisation, das IARC, vor anderthalb Jahren, es ist gesagt worden, eine Einstufung als möglicherweise krebserregend vorgenommen hat in eine Kategorie, in der sich beispielsweise auch Mate-Tee, Kaffee, Tätigkeit beim Friseur und Ähnliches bewegen. Und das hat in der WHO einen Konsultationsprozess ausgelöst. Wir haben gesagt, wir haben zwei verschiedene Meinungen, wir müssen das schlichten und müssen praktisch beide Gremien zusammenbringen, daraus eine Taskforce machen. Und diese Taskforce hat jetzt diesen Diskussionsprozess abgeschlossen. So muss man das sehen. Also das ist jetzt nicht ein breiter gewordener Strauß von Meinungen, sondern es ist der Abschluss einer wissenschaftlich fundierten Klärung zwischen verschiedenen Meinungen. Und wenn man dann als deutsche Delegation in Brüssel sich hinstellt und sich enthält oder weil man dann aus der Sicht des Umweltministeriums halt immer noch Risiken vermutet und sich gegen eine Zulassung ausspricht, dann ist die Begründung auf jeden Fall keine wissenschaftliche, die sich an Risiken und Gefahren orientiert.
Gut. Auch dazu werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher Ihre Meinung haben. 0800 44 1777 ist unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an der Redezeit heute Abend beteiligen wollen. Und die Nummer hat gewählt Erich Kühl aus Kirchwerder. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Kühl, was halten Sie von der Einstufung Glyphosat krebsgefährdend oder eben doch auch eher harmlos?
Auf jeden Fall krebsgefährdend. Denn meinem Vorredner möchte ich nur sagen, ob er für die deutschen Menschen arbeitet oder für die amerikanische Industrie.
Wie meinen Sie das?
Denn von wem wird denn Glyphosat hergestellt? Und Sie selbst haben schon genug Berichte gebracht über Mexiko, die kleinen Landwirte, wo die alten Maissorten für ihre Ernährung und für ihr Lebensunterhalt züchten und das nicht mehr so hinbekommen wegen dem Glyphosat.
Mhm. Da gibt es natürlich auch die Debatte um die Frage von Saatgut, was jetzt sozusagen nur bedingt jetzt mit dieser Giftfrage zu tun hat. Aber ich gebe die Frage dann nochmal an Bernhard Krüsken vom Bauernverband zurück. Gibt es da eine starke Lobbyarbeit? Wir wissen, dass Glyphosat von diesem großen Konzern Monsanto hergestellt wird.
Es ist ja eine Substanz, die aus dem Patentschutz raus ist. Also nach meiner Kenntnis ist Monsanto nicht der einzige Hersteller, sondern es gibt relativ viele. Aber jetzt nochmal zum Grundsätzlichen. Ich bewundere ja den Mut, einfach zu sagen, das ist krebserregend. Die deutschen Bauern arbeiten für die deutschen Verbraucher und für niemanden sonst. Das muss man mal ganz klar sagen. Und das Beispiel Mexiko hinkt auch ein bisschen, weil in der Tat, Sie haben es gesagt, Herr Weidemann, hier geht es um die Thematik Saatgut, Importe aus USA, gentechnisch verändertes Saatgut versus einheimische alte Sorten. Da spielt Glyphosat, der Wirkstoff, nur eine Nebenrolle. Ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber wir haben natürlich auch international eine sehr starke Glyphosat-Debatte, die auch mit Monsanto verknüpft ist, die vor allen Dingen aber mit gentechnisch veränderten Nutzpflanzen verknüpft ist. Sie wissen, dass es dort dieses Anbausystem gibt, das in Nord- und Südamerika sehr populär ist, dass man eben eine genetisch veränderte, herbizidtolerante, glyphosat-tolerante Nutzpflanze ausbringt und dann tatsächlich mit der Keule rangeht und alles drumherum totschlägt. Das ist aber kein Maßstab für die deutsche Landwirtschaft, weil diese Anbausysteme gibt es hier nicht. Und hier wird Glyphosat zu grundsätzlich anderen Bedingungen eingesetzt.
Lassen wir doch mal Frau Schütte, Gesine Schütte vom Pestizidaktionsnetzwerk ihre Auffassung dieser Diskussion hier darlegen.
Genau, also zum einen dieses reine Berufen auf bestimmte Komitees mit WHO und FAO halte ich für ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es gibt eben auch außerhalb dieser Komitees sehr, sehr gute Wissenschaftler, die eben durchaus andere Ergebnisse präsentieren und auch andere Meinungen. Und mit der Unabhängigkeit diese GMPR, die jetzt sozusagen die Krebsrisiko sozusagen zurückgenommen hat. Da sind mindestens zwei Wissenschaftler beteiligt, die sehr wohl industrielle Verknüpfungen haben. Und bei der EFSA ist es so, das ist ja die europäische Zulassungsbehörde, die auch beteiligt ist, dass die fast alle Experten nicht bereit waren, ihre Interessenkonflikte offen zu legen. Also ganz unabhängig ist das nicht. Was aber noch viel wichtiger ist, ist zu sagen, dass dieses Glyphosat bei uns zwar nicht in gentechnisch veränderten Pflanzen angewendet wird, aber vor der Saat, vor der Ernte zum Teil und nach der Ernte. Das heißt, von den Mengen her ist das durchaus vergleichbar mit den Mengen, die in gentechnisch veränderten Pflanzen eingesetzt werden. Und wenn wir mal andere Landwirte oder landwirtschaftliche Verbände zu sprechen lassen wollen, es gibt ein DLG-Merkblatt über Glyphosat, das ist die Deutsche Landwirtschaftsgemeinschaft, also keine Naturschutzorganisation. Die haben einmal dargelegt, wo man Glyphosat wirklich braucht. Und es ist, ich kann Ihnen das hier zeigen, auf Seite 15, es gibt zwei...
Können wir den Hörern leider nicht zeigen.
Leider nicht. Es gibt zwei zusammen, von vielen tausend Anwendungsmöglichkeiten, wo nach Einschätzung der DLG das wirklich gebraucht wird. Und das ist bei Erosionsgefährdung in Hanglage. Das heißt, also das sind Spezialstandorte.
Also da soll man vermeiden, dass der Boden aufgeflügt wird.
Wenn man da geflügt, dann hat man das Risiko, dass der Boden weggeht. Es gibt aber auch neuere mechanische Möglichkeiten dort. Und das andere ist, wenn man Ackerfuchsschwanz, ein Problemunkraut, was manchmal mehrfach resistent gegen andere Mittel ist, hat, dann ist es auch unumgänglich, Glyphosat einzusetzen. Das sind die beiden einzigen Punkte, wo selbst die Landwirtschaftsgesellschaft sagt, Glyphosat wird übermäßig angewendet, das müsste man, und bei allen anderen gäbe es Alternativen. Und auch diese Gesellschaft beruft sich auf die Möglichkeit zu wechseln, mechanisch zu bekämpfen und auch Fruchtfolge zu betreiben, um überhaupt keine Problemunkräuter in diesem Maße aufkommen zu lassen. Weil jede Ackerfrucht, ob nun Kartoffel oder Weizen oder Raps, hat auch eine bestimmte Begleitflora, eine bestimmte Unkrautflora. Wenn man das in Folge anbaut oder auch in kleineren Feldern gemischt, hat man nicht mehr diese starke Selektion auf ganz bestimmte problematische Unkräuter.
Ja, Frau Schütte, ich bin...
Ja, Herr Krüsken, wir haben einen Hörer, der schon sehr viel Geduld in der Leitung wartet. Wir führen die Diskussion sicher gleich nochmal fort.
Zu dieser DLG-Aussage. Ja. Sie sagen, machen so einfach, das ist nur für die Hanglage Das Resistenzmanagement. Ja, lassen Sie mich doch mal eben das zu Ende bringen, damit ich kurz sein kann.
Ja.
Ein Drittel unserer Ackerfläche in Deutschland wird bearbeitet mit bodenschonender, das heißt mit flugloser Bodenbearbeitung.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Sondern das ist ein Thema, das mit der Vorbeuge von Erosion und mit Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit zu tun hat.
Das sind wir keine Hanglagen.
Ja. Jetzt gehen wir aber sehr in die Details der Bodenbearbeitung.
Das müssen wir gerne tun, Herr Weidemann.
Das kommen wir in dieser Diskussion nicht klar. Nein, es sind nicht zwei Paar Schuhe.
Doch. Natürlich.
Und das Resistenzmanagement ist eine ganz wichtige Geschichte.
Ja,
nämlich das Verhindern der Entstehung von Herbizidresistenzen. Und da hat Glyphosat eben eine sehr wichtige Rolle. Und natürlich gibt es Alternativen zum Glyphosat. Man kann mechanisch Boden bearbeiten. Man kann den Energieeinsatz und die Treibstoffkosten erhöhen. Man kann öfter
flügen. Sie wollen kurz bleiben. Sonst ich habe auch noch einiges zu sagen.
Aber das sind dann Dinge, die auch dazu führen, dass sich Resistenzen aufbauen. Wenn ich nur noch eine Palette von Wirkstoffen habe, die deutlich kleiner ist und die mehr Resistenzen hervorrufen, dann muss ich mich mit diesem Problem auseinandersetzen. Und dann kann ich nicht eben sagen, naja, es gibt ja immer Alternativen. Man kann es anders machen, aber es hat gravierende Folgen. Nicht zuletzt auch ökonomisch.
Okay, Thomas Schmidt aus Nürnberg hat uns angerufen. 08000 441777. Vielen Dank für Ihre Geduld, Herr Schmidt.
Guten Abend.
Und Sie haben eine Frage zum Entscheidungsprozess, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also mir ist der Kommentar von der Frau Plasser aufgefallen. Ich könnte jetzt auch einiges zu dem, was die Frau Schütte, glaube ich, gesagt hat, sagen. Und die Frau Plass hat in einem Kommentar gesagt, es geht ums Vorsorgeprinzip. Ich setze auch Glyphosat ein, im letzten Jahr zum ersten Mal auf einer größeren Fläche, weil aufgrund der Trockenheit die Bodenbearbeitung nicht möglich war und Erosionsgefährdung durchaus nicht nur in Hanglagen besteht, sondern Winderosion. Wir hatten ja dann in Mecklenburg einen Fall, wo die ganze Autobahn verstaubt war, das durchaus auf anderen Flächen auch vorkommen kann. Und da sehe ich dann für mich keine ökologisch sinnvolle Alternative in manchen Fällen. Beispielsweise könnte man pflügen, wenn man aber das Vorsorgeprinzip, das die Frau Plaster in dem Kommentar eingefordert hat, anwenden würde, müsste man ja die Dieselabgase, die mit bei weitem gefährlicher und in größerer Menge ausgestoßen werden, als das Glyphosat verbieten. Wenn ich später eine ökologische Bekämpfung mache im Acker, in meinem Maisfeld, das hacke, dann sieht es schlecht aus für die 6 Kiebitznester auf meinen Flächen oder meine Feldlerchen vertragen das Striegeln so schlecht. Es gibt schon immer Möglichkeiten, aber ich sehe momentan in manchen Fällen keine ökologische Alternative und wundere mich, warum gerade dieses Mittel, das nahezu am besten oder eigentlich am besten untersucht wird und Eigenschaften aufweist, die man sich von vielen anderen unkritisierten Pflanzenschutzmitteln wünschen würde, warum gerade das so massiv angegriffen wird und dann von manchen auch so mit pauschalen Behauptungen, die dann sich im Nachhinein als falsch herausstellen, wie zum Beispiel das Glyphosat in der Muttermilch. Also da wird eine Kampagne gemacht, ohne auf Sachlichkeit irgendwo noch Wert zu legen. Es gibt sicher Diskussionen, ob man das in Südamerika oder in anderen Ländern so einsetzen muss, wie man es tut, ob man das bei uns auf bei der Bahn oder Pflasterflächen oder andere Sachen einsetzen muss. Also ich brauche es da nicht. Meinetwegen können es auch die Kommunen verboten haben. Aber wenn man die Alternativen in der Landwirtschaft weiter einschränkt, dann wird es immer mehr Resistenzen geben. Und das Glyphosat ist im einen oder anderen Fall eine gute Alternative, die ich gern auch weiter für einen sinnvollen ökologischen und ökonomischen Ackerbau einsetzen würde.
Herr Schmidt, ich gebe die Frage an Claudia Plass mal weiter. Gibt es in der gesamten Wissenschaft, in der Wirtschaft, im Handel keine Alternativen zu entweder Umpflügen oder Glyphosat anwenden?
Also um auf Sie einzugehen, Herr Schmidt, ich finde, es sind zwei Themen. Das eine, Sie sprechen einen Kommentar an, den ich gemacht habe und beziehe mich da auf das Vorsorgeprinzip. Also sprich, solange wir nicht ganz klar feststellen können, ist das nun gefährlich oder nicht, sollten wir die Finger davon lassen, von einer Neuzulassung. Das ist so der eine Strang. Und dazu kann ich sagen, ich finde es unglaublich schwierig, als Journalistin da durchzusteigen, durch die verschiedenen Expertisen der verschiedenen verschiedenen Wissenschaftler und ich musste lernen, hier werden verschiedene Kriterien angelegt. Das eine ist eine Grundsatzentscheidung, das andere kümmert sich darum, um die konkrete Anwendung. Das allein ist schwierig genug und trotzdem habe ich immer noch aus unserer Umfrage vorhin den einen Menschen im Ohr, der sagt, man bleibt ja misstrauisch. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Man bleibt misstrauisch und da folge ich ganz klar der Argumentation, solange wir nicht wissen, ist es nun krebserregend oder nicht, das ist ja nicht geklärt, sollten wir das Vorsorgeprinzip meiner Meinung nach anwenden. Das andere ist die Frage der Alternativen. Und solange alles so bleibt, wie es ist, ist es sicherlich ganz einfach, eben nicht über Alternativen zu sprechen oder sagen wir mal einfacher. Und jetzt habe ich natürlich, ich bin keine Landwirtin, ich habe einfach mal bei meinem Gartenbaucenter angerufen und gefragt, gibt es eigentlich Alternativen? Denn Glyphosat wird ja nun auch im privaten Bereich eingesetzt. Jetzt nicht so viel wie in der Landwirtschaft, aber immerhin. Und da wurde mir gesagt, doch, das gibt es. Es gibt ein Präparat, das ist auf der Basis von Pelargonsäure, also die Säure einer Geranie. Und das bieten wir jetzt an. Aber ansonsten sagt der Gärtner zu mir, naja, tatsächlich empfehlen wir unseren Kunden, nehmen Sie die Hacke und flammen das ab. Und natürlich ist das in der Landwirtschaft nicht leicht, das sehe ich auch. Aber ich glaube, es geht darum, tatsächlich über Alternativen zu diskutieren und die zu erforschen.
Unser nächster Hörer ist auch Hobbygärtner, Andreas Sommers aus Henstedt-Ulzburg. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Hallo Frau Plass.
Setzen Sie Glyphosat ein oder glyphosathaltige Mittel?
Nein. Und wenn Sie unsere Auffahrt sehen von unserem Haus, werden Sie auch sofort sehen, dass wir es nicht einsetzen. Nein, meine Frage war auch ganz konkret und Frau Plass hat es ja gerade eben angesprochen. Wenn ich das so sehe bei uns in der Nachbarschaft, wenn ich durch die Gemeinde gehe oder auch, es wird überall fleißig gegossen und das Unkraut vernichtet. Meine erste Frage ist damit eigentlich fast beantwortet. Da wird natürlich Glyphosat eingesetzt, aber ich habe so ein bisschen Zweifel daran, ob das wirklich nur so ein bisschen ist. Denn da habe ich manchmal das Gefühl, viel hilft viel und es wird Unkraut vernichtet auf Gehwegen, auf Auffahrten und was auch immer. Die wenigsten flammen ab, weil sie merken irgendwann, dann kommt das doppelt stark nach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die private Anwendung überhaupt keinen Einfluss auf diese ganze Geschichte hat.
Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis.
Krisken, Bauernverband.
Denn es gibt ja auch wenig kanalisierte Bezugswege. Wenn Sie ein bisschen rumgoogeln im Internet, dann finden Sie, dass Sie da auch abseits des Sachkundenachweises, den ein Landwirt normalerweise erbringen muss,
also Sachkunde, dass er weiß, wie man das Glyphosat so einsetzt,
also
dass es möglichst wenig
ist. Es gibt so etwas wie einen Pflanzenschutzführerschein, das muss jeder Landwirt absolvieren, wenn er Pflanzenschutzmittel beziehen will. Der wird alle 3 Jahre erneuert und da ist natürlich im privaten Bereich null Kontrolle und da läuft relativ viel. Ich will aber Frau Plass nochmal fragen zum Thema Vorsorgeprinzip. Das ist natürlich richtig und das ist ja auch Grundlage des europäischen Lebensmittelrechts, aber wie trinken Sie dann Ihren Kaffee oder Mate? Der natürlich auch ganz viele Fragezeichen hat, was problematische Eigenschaften bestimmter Inhaltsstoffe angeht. Das hat ja auch dazu geführt, dass diese Stoffe in der IARC-Liste auch in dieselbe Kategorie eingeordnet sind. Und dann sind wir wieder bei den Abläufen. Es ist ja nicht Aufgabe eines BfR, selber Versuche zu machen, sondern es ist Aufgabe, andere Studien zu evaluieren. Und alles das, was auf dem Markt ist, um es mal salopp formulieren, zu sichten, zu bewerten und dann die Ergebnisse der einzelnen Studien, die veröffentlicht sind zu einem Wirkstoff, ob sie vom Hersteller kommen oder von anderen Leuten kommen, zu sichten und auszuwerten. Und da muss man dann schon einen Unterschied machen. Das ist dann nicht nur eine Meinung unter vielen, sondern das ist sozusagen ein Destillat aus vielen Meinungen. Und das muss man dem Institut auch einfach zugestehen, sonst funktioniert Risikobewertung.
Sie werden übrigens gestützt von einem Hörer, der per Internet an unserer Sendung teilgenommen hat. Auch das bieten wir ja an unter ndr.de/redezeit. Ulrich Schlenz aus Quarnbeek hat hier geschrieben zur Situation in Berlin, wo die Diskussion ja zwischen der SPD und der CDU in der Bundesregierung eskaliert ist um diese Frage. Und er schreibt, Aufgabe von Politikern muss es doch eigentlich sein, einer in großen Teilen verunsicherten Bevölkerung in ihrer Verantwortung zu erklären, dass dass wissenschaftliche Aussagen aus Analysen derart zu formulieren sind, dass man die Menschen nicht beunruhigt. Nach demjenigen Wissenschaftler zu fragen, der die absolute Sicherheit bescheinigt, ist aus methodischer Sicht geradezu lächerlich. Frau Schütte, Sie melden sich schon die ganze Zeit, genau, weil Ihnen diese Diskussion in der Richtung nicht so richtig passt. Ihre Erwiderung.
Einmal nochmal zurück zu den Alternativen zu Glyphosat und zu dem Merkblatt der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Das ist ja nun nicht meine Kompetenz, die dort sozusagen dargelegt worden ist, sondern die von wirklich Fachleuten. Und es gibt jede Menge von mechanischen Unkrautbekämpfungsmethoden und Geräten, die weniger stark den Boden beeinflussen als der Pflug, also sehr flache Bodenbearbeitungen, Schälen, Pflügen, Grubbern und so weiter. Und es gibt selbst im Ökolandbau inzwischen eine Form von Direktsaat, das heißt, dass man gar nicht mehr den Boden aufreißt und die Saat der neuen Kultur in die alte hineinsetzt. Also da ist auch sehr viel in der Entwicklung. Und es ist einfach immer zu kurz gefasst, wenn man einfach sagt, da gibt es keine Alternativen. Ich sehe natürlich auch, dass die Landwirtschaft, dadurch, dass wir die Landwirte dem Weltmarkt aussetzen, unter Druck gerät und dass sie einen Rahmen braucht, in dem andere Wirtschaftsmethoden möglich sind, in der Kulturartenvielfalt möglich ist, ohne dass die Höfe sterben. Das ist nicht mein Wunsch, ganz im Gegenteil. Und dazu brauchen wir einen politischen Rahmen, den wir definitiv nicht haben. Und das ist mit auch ein Grund für den Einsatz von Pestiziden und für den Einsatz von Glyphosat, weil man eben sicher sein kann, egal was da wächst, es wird auf jeden Fall vernichtet.
Also aber nochmal zurück. Ohne Masse sozusagen kann der deutsche Bauer nicht überleben. Deswegen wird er gezwungen, das einzusetzen.
Das ist im Moment der Weg. Aber
Frau Schütte und auch Herr Krüsken, lassen Sie die Hörer zu Wort kommen. Denn die sind nicht die Könige unserer Sendung hier heute Abend. Und angerufen hat ein Herr König, Friedrich Wilhelm König aus Bliesdorf. Er ist selber Landwirt. Und Herr König, schönen guten Abend. Setzen Sie Glyphosat ein?
Ja, ich setze Glyphosat an. Ich möchte Ihnen das auch kurz erklären. Ich lebe auf einem Standort, der ein schwerer Tonstandort ist und der, wenn man ihn pflügen würde, enorme Wasserverluste in einer wasserarmen Gegend hat, sodass man es nicht kann. Außerdem haben wir seit 23 Jahren, haben wir festgestellt, beim Oderhochwasser 1997, da hatten wir noch nicht Glyphosat eingesetzt, da hatten wir noch gepflügt, dass wir fast keine Mikroorganismen im Boden hatten, weil wir sie beim Pflügen jedes Jahr erneut töten. Jede Art von Pflügen ist ein Tod für Mikroorganismen.
Jetzt
hören Sie doch mal zu. Sie hören einfach Frau Schütte, Sie hören jetzt einfach mal zu. Mir hören Sie jetzt mal zu. Ja? Und nicht immer lachen, sondern hören Sie mir einfach mal zu. Und dann haben wir beim Binnenhochwasser 2010, da haben wir wieder Hochwasser gehabt und haben feststellen können, Akonto des Hochwassers, weil die Regenwürmer durch das Hochwasser gestorben waren oder nach oben getrieben worden waren, dass wir eine viel, viel dickere Regenwurmschicht hatten als 1997. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben durch diese 15 Jahre, in denen wir den Pflug nicht angewandt haben, haben wir eine enorme Mikroorganismenpopulation erzeugt, die wir sonst jedes Jahr mechanisch vernichtet hätten. Wir können an diesem Standort, das ist wie gesagt ein schwerer Tonstandort, das ist so ein Standort, der wie Hanglagen nicht durch Erosion, sondern durch Nichtzerkleinerbarkeit des Bodens gekennzeichnet ist. Wir können an diesem Standort mechanische Bodengeräte nur sehr, sehr bedingt einsetzen, da sie sonst der Boden austrocknet und wir überhaupt keine Saat hinkriegen.
Herr König, darf ich Sie mal kurz unterbrechen?
Ja?
Auch Sie sprechen jetzt sozusagen nur über die alternative Einsatz von Glyphosat oder eben den Boden mechanisch bearbeiten. Sie sehen auch keine Alternative, keinen dritten Weg, oder?
Weil wir die Unkräuter haben, also in einer Marschaue ist es folgendermaßen. Da ist über Jahrmillionen jeder Unkrautsamen dieser Erde ist an der Oder heruntergeflossen. Es gibt ihn an irgendeiner Stelle. Und wenn Sie einmal im Jahr nicht eine Bereinigung vornehmen können, dann haben Sie keine Chance gegen ganz schwierige Unkräuter. Und wenn, ich glaube, wir setzen das Glyphosat im Verhältnis zu Südamerika, setzen wir im Verhältnis 1:3 höchstens ein. Und das, was Frau Schütte eben erzählt hat, dass man Glyphosat zur Sikkation, sprich in der Ernte, in der Vorsaat und dann auch noch auf der Stoppel einsetzt. Das stimmt einfach nicht.
Natürlich das Einzige, stimmt wo das.
Wir es. Nein, das stimmt.
Sie, sagen, Sie tun es nicht, Herr Kerr. Ja. Nein, nehme ich
nein, ja. nein, nein, falsch. Nein. Nein, seit letztem Jahr ist es verboten, dass man Glyphosat mit Ausnahme besonderer Gründe, und diese Gründe gäbe es zum Beispiel im Oderbruch, wenn Sie dort ein Hochwasser gehabt haben und alles wird grün, das wäre ein solcher Notfall. Aber den gibt es eben zum Glück nur alle 20 Jahre.
Also Sie sehen tatsächlich keine Alternative zum Glyphosat, wenn ich Sie richtig verstehe. Nein, also
wir
werden die Diskussion
Problem,
ja verfolgen.
Wir hätten das Problem, dass wir wahrscheinlich, ich denke immer drüber nach, mir fällt überhaupt keiner ein, wenn wir könnten höchstens untaugliche Weiden dort organisieren und für Kühe, die Milch geben, die keiner kaufen will. Also das kann ja keine Alternative sein, die Frau Schütte auch nicht im Ernst.
Was haben Sie denn vorher gemacht? Glyphosat gibt es ja noch gar nicht so lange.
Ich kann Ihnen ganz genau sagen, das war ja das vorher, das war also zur DDR-Zeit und da waren zwar die große Unfallecken, das kann ich Ihnen genau erzählen, Unkrautecken wurden einfach dann gemäht, gehäckselt und über den Kuhmagen veredelt. Diese Möglichkeit haben wir nicht mehr. Weil wir keine Kühe mehr haben, weil die Milch zu teuer ist.
Das ist der Fehler. Da liegt der Hase im Pfeffer.
Nein, die Milch ist viel. Jetzt kommt die Milch ist so billig geworden, dass die Kühe reihenweise abgeschafft werden.
Herr König, lassen Sie Herrn Krüsken nochmal, der ja für Sie, für Ihren Berufsstand auch spricht, nochmal erläutern, wie sich das da entwickelt hat.
Ich bin Herrn König dankbar, dass er wirklich klar aufgezeigt hat, dass es Standorte gibt, an denen der Einsatz von Glyphosat wirklich sinnvoll, nachhaltig und ökologisch ist. Das gilt nicht für alle Standorte, das ist überhaupt keine Frage. Aber Frau Schütte, wenn wir einen Zaun um Deutschland machen und alle uns eine Kuh anschaffen, dann funktioniert Landwirtschaft nicht, dann ist Deutschland nach wie vor Nahrungsmittel-Nettoimporteur und so einfach kann man es sich nicht machen. Man muss sich schon der Diskussion stellen, dass es Standorte gibt.
Ich habe nicht von einem Zaun gesprochen und auch nicht von einer Kuhanschaffung gesprochen. Tut mir leid, wovon reden Sie?
Von den politischen Rahmenbedingungen. Wir haben Märkte, die offen sind und lassen Sie mich ein Beispiel sagen. Wir hatten ja diesen Hype um Glyphosat im Bier. Wo kann Glyphosat im Bier herkommen? In diesen Konzentrationen, die wir gefunden haben, es kann eigentlich nur aus der Braugerste kommen. Oder aus dem Getreide, das dann in die Vermelzung gegangen ist. Jetzt sage ich Ihnen, dass dass die Anwendung von Glyphosat in Braugerste in Deutschland überhaupt nicht zugelassen ist und auch problematisch ist, weil dann damit natürlich mit hohen Glyphosat-Rückständen in der Braugerste man deren Keimfähigkeit herabsetzt. So, wo kommt das dann nun her? Das kommt daher, dass Braugerste zu nennenswerten Anteilen auswärts eingekauft wird. Und wie man dann eine Diskussion vom Zaun brechen kann, dass jetzt das deutsche Bier vergiftet ist und man hier Glyphosat verbieten müsse, weil anderswo Braugerste eingekauft wird, oder vielleicht anderes Getreide, das mit Glyphosat erzeugt worden ist. Das erschließt sich mir nicht. Und hier müssen wir einfach zu mehr Sachlichkeit in der Diskussion kommen.
Krüsken, das ist ja eine Diskussion, die wir bei vielen Giftstoffen haben, dass wir wissen, dass die woanders in der Welt sehr viel stärker eingesetzt werden als bei uns. Aber ich höre bei Ihnen zwischen den Zeilen, dass Sie sagen, ab einer bestimmten Konzentration ist Glyphosat eben doch bedenklich.
Dafür haben wir ja Grenzwerte. Ich meine, das ist der Sinn von Grenzwerten, dass man im fertigen Produkt, im Lebensmittel einen Sicherheitsabstand hält. Ich habe jetzt gelernt und beziehe mich dabei aufs BfR, dass die Grenzwerte, die jetzt im Rahmen der Neuzulassung überprüft worden sind, eigentlich aus toxikologischer Sicht noch um den Faktor 10 hätten raufsetzen können, aber man das aus politischer Sicht nicht gemacht hat, weil das eben einen gewissen Aufruhr
erzeugt. Halten Sie es für vernünftig oder nicht? Also, dass man da sehr strikte Grenzwerte macht?
Also, man muss auf jeden Fall für die Anwendung jeglicher Pflanzenschutzmittel und auch für Glyphosat strikte Regeln einhalten. Und diese Regeln gibt es in Deutschland. Es gibt, das ist gerade gesagt worden von Herrn Schmidt, sehr deutlich, es gibt klare Regeln. Und auch der flächendeckende Einsatz von Glyphosat zur sogenannten Sikkation ist nicht Stand der fachlichen Praxis. Aber hier geht es auch nicht darum, dass wir jetzt uns hinstellen und den flächendeckenden Glyphosateinsatz predigen. Nur Landwirtschaft braucht verschiedene Instrumente, mit denen Unkrautbekämpfung stattfinden kann, mit denen Resistenzen gemanagt werden können. Und je kleiner ich diesen...
Das schon mal erklärt, Herr Krüske. Lassen Sie uns noch mal einen Hörer zu Wort kommen lassen. Bernhard Rudolph aus Springe hat angerufen, 08000441777, unsere Telefonnummer. Schönen guten Abend, Herr Rudolph.
Ja, guten Abend.
Wie stehen Sie zum Glyphosat-Einsatz?
Ja, ich möchte, also weshalb ich eigentlich anrufe, ist folgender Ausspruch des Vertreters des Bauernverbandes. Und der hat gesagt, heute Abend, der deutsche Bauer produziert für den deutschen Verbraucher und sonst für niemanden. Das ist ein toller Satz. Wissen Sie, wenn das stimmen würde, dann würden wir so viele Probleme nicht haben, über die hier ewig geredet werden muss, in Richtung Pflanzenschutz, Tierproduktion und so weiter.
Erklären Sie mal. Sie meinen, weil exportiert wird, muss mehr produziert werden und deswegen setzt man Glyphosat ein.
Die Landwirtschaft, die ist letztendlich aufgrund der sogenannten landwirtschaftlichen Berater, denen ja die eigentlichen vielen kleinen bäuerlichen Betriebe ausgesetzt sind, so dermaßen auf dem Holzweg, dass es schon wehtut. Und das hat tatsächlich damit zu tun, wenn Sie Deutschland ist ja eine Fläche, reden wir von Deutschland. Der Vertreter redet ja für Bauern in Deutschland. So, und jedes Land hat ja eine gewisse Bodenfläche und die können Sie nicht verzinsen, wie irgendwelches Kapital unsinnig verzinst wird. Das heißt, wenn die Bauern so arbeiten würden, wie er das gesagt hat, hätten wir keine Massenproduktion in der Tierhaltung und wir hätten auch keine Probleme mit der entsprechenden Bearbeitung der landwirtschaftlichen Flächen. Ja. Ist dem das eigentlich klar? Und da wäre mal ein Statement, wäre ich ganz dankbar, wenn er sich dazu mal äußern würde.
Bevor er das macht, Herr Rudolph, lassen wir noch einen anderen Hörer zu Wort kommen, nämlich Michael Fengler aus Güstrow. Guten Abend, Herr Fengler.
Guten Abend.
Sie sorgen sich eher um den Einsatz von Glyphosat nicht auf den Feldern, sondern bei Ihnen vor der Haustür?
Da sind schon die Felder bei mir vor der Haustür. In Mecklenburg haben wir ja riesige Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, die noch aus der Kollektivierungszeit, aus DDR-Zeiten stammen, die eben gewaltige Schläge sind von mehr als 100 Hektar zum Teil. Und es ist dann schon bedenklich für mich als Verbraucher und als Mensch, der hier lebt, zu sehen, wie eben diese großen Schläge zum Teil totgespritzt wurden, wie dort eben billiges Gift, nichts anderes ist, der Glyphosat dort eingesetzt wird, um große Schläge tot zu spritzen, um sie dann zu bearbeiten. Und aus meiner Sicht ist es so ähnlich wie beim Einsatz von Breitbandantibiotika. Die wirken dann, ja. Und dann heißt es, es gibt ja ein Management von Resistenzen. Ja, hier wird billiges Gift eingesetzt, das gut wirkt, aber welche Folgen hat das? Das wird oft ausgeblendet. Und Herr Krüsken hat so schön gesagt, wenn wir über andere Varianten sprechen wollen, dann kommen wir sehr schnell zu ökonomischen Gründen. Und es ist für mich nichts anderes als verbrämt, es würde teurer in der Landwirtschaft, wenn wir andere Techniken anwenden. Und ich sage ganz ehrlich, als Verbraucher bin ich bereit, auch etwas mehr Geld auszugeben für meine Lebensmittel, wenn ich weiß, dass dadurch die Umwelt geschont wird und dieses Produkt weniger gefährlich aus meiner Sicht ist. Und ich kann es eben nicht gut finden, wenn hier in dieser sogenannten guten landwirtschaftlichen Praxis, die immer wieder nach vorne gestellt wird, ganze Schläge mit eben diesem Roundup, diesem Glyphosat, totgespritzt werden, bevor sie dann bearbeitet werden. Das ist etwas, das ich als Verbraucher und als Mensch, der hier lebe, sehr kritisch sehe.
Bevor wir Bernhard Krüsken da nochmal antworten lassen, möchte ich ganz gerne nochmal einen Facebook-Eintrag vorlesen. Auch das ist ein Weg, sich an unserer Sendung zu beteiligen, von Jochen Blanken, der in die gleiche Kerbe haut wie Sie, Herr Fengler, allerdings offensichtlich mit einem anderen Hintergedanken. Er sagt, ja, der Verbraucher zahlt den Preis für den Einsatz von Glyphosat, meint er, und zwar einen sehr niedrigen. Wem das nicht passt, der hat flächendeckend die Möglichkeit, sich Bioprodukte zu kaufen. Und, das lese ich da zwischen den Zeilen, das tun eben nicht alle. Manche können es sich nicht leisten, andere wollen es nicht. Oder, Herr Krüsken, gibt es da eine Diskussion, die darauf hinausläuft, mehr Bio, auch höhere Preise vielleicht für konventionelle Produkte und dann könnte man auch auf den Einsatz von Glyphosat verzichten?
Ja, drei Anmerkungen. Einmal die erste Frage zum Thema Boden und Produktion. Wir verlieren jeden Tag, Sie kennen die Zahl, 80 Hektar. An Boden, an landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Zersiedlung, Infrastruktur, Ausgleichsflächen. Und das ist natürlich eine Zahl, die den täglichen Wahnsinn illustriert, den wir seit 20, 30, 40 Jahren in dieser Republik haben. Und wenn ich einen so eklatanten Flächenschwund habe, dann muss ich natürlich auf den verbleibenden Flächen, auch um den deutschen Verbraucher zu versorgen, effizienter arbeiten. Und ich muss dann auch mich nicht wundern, wenn Biodiversität geringer wird. Das wird immer ausgeblendet bei dieser Diskussion. Und Deutschland ist nach wie vor bei Lebensmitteln Nettoimporteur. Wir exportieren natürlich etwas in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weil Europa ist unser Markt. Wir haben hier offene Grenzen und auch ein klein wenig in Drittstaaten, aber der Schwerpunkt ist natürlich nach wie vor Deutschland. Aber es wird hier auch viel importiert, das muss man auch sehen. Und wenn wir halt einen Strich drunter machen und die Bilanzrechnung machen, dann ist das, was hier in Deutschland produziert wird, auch im Schwerpunkt, zumindest in der Mengenäquivalenz, das, was hier auch verzehrt wird. Und der Verbraucher ist natürlich immer gerne zahlungsbereit, und das ist die zweite Antwort auf die dritte Frage. In der Umfrage sagt jeder, natürlich bin ich bereit für hohe Produktionsstandards oder für bestimmte besondere Qualitäten, ob das jetzt Bio ist oder etwas anderes, mehr zu bezahlen. Nur wir haben nur die Möglichkeit, den Verbraucher zu messen an dem, was er tatsächlich kauft. Und da müssen wir einfach festhalten, dass wir einen starken Biomarkt haben, der auch sicherlich noch Wachstumspotenzial hat. Aber auch hier sind die Importe auf dem Vormarsch stärker, zumindest als die einheimische Erzeugung. Aber das sind nicht 100% des Marktes. Und es gibt sehr, sehr viele Verbraucher, die auch die Standardware bevorzugen und die ja auch, das muss man dazu sagen, kein gesundheitliches Risiko beinhaltet. Letzte Anmerkung zu den großen Schlägen und dem Todspritzen. Sie können natürlich dann auch große Schläge mit anderen Herbizidprodukten oder Wirkstoffen behandeln. Sie können auch große Schläge mechanisch Boden bearbeiten. Das ist dann kein Punkt, der für oder gegen Glyphosat spricht. Der Vergleich mit dem Breitbandantibiotika hinkt. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil Breitbandantibiotika in flächendeckendem Einsatz fördern Resistenzen. Und sie sind ein Problem. Das ist eben nicht Stand der guten fachlichen Praxis. Nur Glyphosat hat einen Wirkmechanismus, der relativ...
In den USA gibt es schon x-resistente Unkräuter gegen Glyphosat. Also sparen Sie sich diese Argumentation,
nein,
bitte.
Ich spare sie mir nicht, Frau Schütte. Sie haben gerade das DLG-Merkblatt... Sie haben gerade das DLG-Merkblatt vorgelesen, in dem genau dieses Thema genannt worden ist. Und Glyphosat hat einfach, ja, da steht das ja auch das Thema Resistenz gegen Ackerfuchsschwanz drin.
Mhm. Jetzt werden wir aber sehr speziell, ja. Herr Krüsken.
Es wird sehr speziell, aber Sie haben das Argument,
verstanden. Sie sagen, dass der Einsatz eben nicht zu Resistenzen führt. Ich würde Gesine Schütte gerne noch mal kurz vor Ende der Sendung das Wort geben, mit der Bitte um eine kurze Antwort, eine kurze Replik. Denn, wie gesagt, wir gehen aufs Ende unserer Sendung zu.
Also einerseits, das habe ich ja eben schon zwischendurch anklingen lassen, natürlich gibt es Resistenzen gegen Glyphosat, das ist eine Frage der Zeit. Glyphosat schädigt außerdem die Bogenmikroflora und auch die Darmflora im Mensch und Tier. Und das ist auch ein Thema, was bei der Krebsdiskussion hinten runtergefallen ist. Es gibt in den USA eine ganz starke Zunahme an Darmerkrankungen und Erkrankungen des Entgiftungssystems, Leber und so weiter. Und das korreliert mit dem Einsatz von Glyphosat.
Und das wollen Sie und bei amerikanischen Ernährungsgewohnheiten Glyphosat in die Schuhe schieben? Das ist doch unseriös. Hören Sie auf, Frau Schütte.
Diese Krankheiten gehen nicht alleine auf Glyphosat zurück, das glaube ich nicht. Aber ich halte es für durchaus möglich, weil es gibt auch ganz klare Hinweise, wie die Kausalität im Körper abläuft. Es gibt auch Laborstudien und Tierstudien, wo gezeigt wird, Leberschädigungen. Wenn man Langzeitversuche mit Hunden oder Ratten nimmt, über 90 Tage, die haben alle Schwierigkeiten, Nahrungsmittel zu verwerten, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die haben fast viele Leberschäden und Gewichtsverluste. Und das ist sozusagen...
Frau Schütte, ich breche das jetzt mal ab. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie sozusagen mit den Betrachtungen, die jetzt durch WHO und auch wahrscheinlich durch die europäischen Institutionen angestellt werden, so nicht einverstanden sind und noch auf andere wissenschaftliche Studien zurückkommen. Richtig. Ich würde gerne eine letzte Frage noch an Claudia Plass, unsere Expertin, stellen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wenn jetzt die Kommission Glyphosat wieder zulässt für einen bestimmten Zeitraum, ist damit die Debatte eigentlich beendet oder wird die dann fortgesetzt?
Ja, hoffentlich ist sie nicht beendet. Also im Prinzip ist es so, wenn Glyphosat wieder zugelassen wird, dann bleibt alles beim Alten, die nächsten 10 Jahre in der EU. Ja, da kann man so weitermachen wie bisher. Aber ich hoffe doch sehr, dass Glyphosat, die einen sagen, es ist ein Stellvertreter, Krieg entstanden. Die anderen sagen, wir müssen über Alternativen reden in der modernen Landwirtschaft. Ich würde für das Zweite plädieren, dass wir mehr Aufmerksamkeit schenken dem, was machen wir mit unserer Umwelt, welche Verantwortung hat die Landwirtschaft, welche Verantwortung haben wir Verbraucher.
Vielen Dank. Unkrautvernichter Glyphosat, Segen oder Fluch? Das war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Peter Stein. Morgen das Thema in der Redezeit ist Ritzen bis aufs Blut. Warum verletzen sich Jugendliche selbst? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich auch ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Jetzt gleich nach den Nachrichten hören Sie Play Jazz mit Mauretta Heinzelmann. Ich danke unseren Experten heute Abend und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre rege Teilnahme. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.